Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, dem 9. Juni. Dies sind die heutigen Themen. Diktatorengelder auf Schweizer Bankkonten sollen zurück an die Herkunftsstaaten. Morgen berät der Nationalrat die sogenannte Lex Mubarak. Und die Hippie-Hools vom Gezi-Park, ein Radiofeature über den Volksaufstand in der Türkei vor 2 Jahren. Am Mikrofon begrüßt Lucia Vasella.
Rabe Info.
Zuerst die Nachrichten. US-Elitetruppen haben geheime IS-Unterlagen erbeutet. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. 4 bis 7 Terabyte Daten rund um die Terrormiliz Islamischer Staat seien bei einer Razzia in Syrien in die Hände der USA gefallen. Die Dokumente liefern Hinweise auf die Führungsstruktur der IS-Chefs. Weiter gebe das Material auch Einblicke in die Finanzstruktur und Sicherheitsmaßnahmen der Terrormiliz. Die Wettbewerbskommission WEKO will die Übernahme von Ricardo durch Tamedia vertieft überprüfen. Es gäbe Anhaltspunkte, dass diese Übernahme eine marktbeherrschende Stellung der Tamedia im Bereich der Stellenrubrikanzeigen zur Folge hätte. Dies meldet die WEKO. Tamedia betreibt mit JobCloud mehrere Internetportale im Bereich Stellenanzeigen. Zu JobCloud gehören unter anderem jobs.ch und jobup.ch. Ricardo ist mit OLX.ch ebenfalls im Bereich Stellenanzeigen tätig. Weil JobCloud bereits heute eine starke Stellung hat, will die WEKO nun vertieft prüfen, wie sich die geplante Übernahme auf den Wettbewerb in diesem Bereich auswirkt. Die Prüfung muss innerhalb der gesetzlichen Frist von 4 Monaten erfolgen. Die Branchenkonferenz Gastgewerbe der Gewerkschaft Unia fordert in einem offenen Brief an die Nationalbank einen neuen Euro-Mindestkurs. Dadurch sollen Zehntausende Arbeitsplätze im Gastgewerbe gerettet werden, so die Unia. Hotellerie und Gastgewerbe seien vom Entscheid der Nationalbank, den Euro-Mindestkurs aufzuheben, besonders betroffen. Ferien in der Schweiz für Gäste aus dem Euroland sind auf einen Schlag 15% teurer geworden. Die Zahl der Logiernächte sei bereits rückläufig. Darauf folge der Abbau von Arbeitsplätzen sowie zunehmende Arbeitsbelastung und eine Verschlechterung der Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden. Keine Tierversuche an der Universität Bern. Heute werden die Unterschriften für das kürzlich zustande gekommene Referendum eingereicht. Fast 13.000 Unterschriften sind in 3 Monaten zusammengekommen. An der Murtenstraße plant die Uni Bern ein neues 3-stöckiges Labor für über 140 Millionen Franken. Das Kantonsparlament hatte das Geschäft durchgewunken. Nun kommt es dank dem Referendum trotzdem vors Stimmvolk. Menschen ohne Schweizer Pass sollen auch in Biel, Langenthal und Thun politisch mitbestimmen dürfen. Das will die JUSO Kanton Bern und prüft nach dem Burgdorfer Vorbild in diesen 3 Städten die Lancierung einer Mitbestimmungsinitiative zur Einführung eines Partizipationsreglements. Das Partizipationsreglement gibt der ausländischen Wohnbevölkerung die Möglichkeit, ein konkretes Anliegen an den Stadtrat zu richten. In Burgdorf existiert ein solches Reglement seit 2008. In der Stadt Bern wird am kommenden Sonntag darüber abgestimmt. Zum Wetter. Morgen Mittwoch ist es teilweise sonnig bei 13 Grad am frühen Morgen und 24 Grad am Nachmittag. Am Donnerstag wird es zunächst recht sonnig bei 28 Grad. Am Nachmittag können allerdings Schauer oder Gewitter aufziehen. So bleibt die Wetterlage auch aufs Wochenende hin. Zunächst sonnig, dann gegen Abend Schauer und Gewitter.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Der arabische Frühling brachte einige autoritäre Herrscher zu Fall, unter anderem Tunesiens Präsident Ben Ali oder Ägyptens Präsident Hosni Mubarak. Beide haben riesige Vermögen in der Schweiz deponiert, unrechtmäßig erworbene Vermögen. Nach ihrem Sturz hat der Bundesrat via Notrecht entschieden, die Gelder sofort einzufrieren, um sie nach entsprechenden Abklärungen den Ländern zurückzuerstatten. dafür soll es nun eine gesetzliche Grundlage geben mit dem Potentatengeldergesetz. Wilmar Ahl berichtet.
Morgen Vormittag diskutiert der Nationalrat die sogenannte Lex Mubarak, das Gesetz über die Diktaturengelder. Das Gesetz soll es ermöglichen, unrechtmäßig erworbene Vermögen von gestürzten Diktatoren den jeweiligen Bevölkerungen zurückzugeben. Mark Herkenrath, Finanzexperte von Allianz Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke, erklärt.
Bis jetzt hat die Schweiz Potentatengelder gesperrt und zurückgeführt auf der Grundlage eines Notrechtsartikels in der Verfassung. Das ist keine sinnvolle gesetzliche Grundlage für solche Sperrungen und Rückführungen. Das neue Gesetz würde jetzt endlich eine solche sinnvolle Grundlage schaffen. Eigentlich würde es aber vor allem die aktuelle Praxis der Schweiz auf eine rechtliche Grundlage stellen, die auch wirklich hält.
Zudem schafft das Gesetz die Möglichkeit, den jeweiligen Ländern unter die Arme zu greifen, wenn sie selbst nicht in der Lage sind, die Rückführungen der Gelder zu organisieren, weil entsprechende Institutionen fehlen zum Beispiel oder wenn die Gerichte nicht funktionieren.
Nämlich die Möglichkeit, dass man die Länder, wo die Gelder herkommen, unterstützt bei Rechtshilfegesuchen mit technischer Unterstützung, aber auch mit Informationen aus der Schweiz. Das würde die Verfahren, die bisher sehr, sehr lange gedauert haben, deutlich verkürzen und die ganzen Prozeduren wesentlich vereinfachen.
Hieb- und stichfest zu beweisen, dass Potentatengelder auf Schweizer Bankkonten wirklich unrechtmäßig erworben wurden, ist äußerst kompliziert. Vor allem, weil es auch Nachforschungen in den jeweiligen Ländern selbst bedingt. Deshalb ermöglicht das neue Gesetz in gewissen Situationen den rechtlichen Grundsatz im Zweifel für den Angeklagten einfach umzukehren.
Das ist eigentlich die wesentliche Neuerung, nämlich dass dann, wenn die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern nicht klappt, die Untersuchungen schwierig sind, dass dann der Potentat selbst beweisen muss, dass seine Gelder rechtmäßig sind. Das gelingt im Normalfall nicht. Dann kann man davon ausgehen, die Gelder sind unrechtmäßig erworben, sie stammen aus einem kriminellen Hintergrund und dann können die Gelder auch rasch zurückerstattet werden.
Angestoßen hat das Potentatengeldergesetz die Basler SP-Nationalrätin Susanne Leutenecker-Oberholzer. Widerstand im Parlament gibt es einzig von der SVP. Sie befürchtet, dass der Schweizer Finanzplatz damit weiter an Ansehen verlieren würde. Das Gesetz hat also gute Chancen, durchzukommen. Und doch bestehe die Gefahr, dass das Potentatengeldergesetz zum zahnlosen Papiertiger mutiere, wie Mark Herkenrath erklärt.
Leider ist es so, dass die Rechtskommission des Nationalrates zwei wesentliche Änderungen beantragt hat am Gesetzesvorschlag des Bundesrates. Und diese beiden Änderungen würden das ganze Gesetz wahrscheinlich untauglich machen. Es geht darum, dass eine Verjährungsfrist eingeführt werden soll. Das heißt, dass gewisse Taten bereits nach 5 Jahren verjährt wären. Also sogar mit dem neuen Gesetz ist es so, dass wahrscheinlich die Untersuchungen mehr als 10 Jahre dauern werden. Das heißt, wenn man die Untersuchungen abgeschlossen hat, wären meistens die Straftaten bereits verjährt und man könnte sich die Untersuchungen gleich wieder schenken. Eine andere Änderung, die beantragt wurde, ist, dass nicht nur die Gelder der Potentaten, sondern auch die Gelder nahestehender Personen untersucht werden sollen. Da schlägt aber die Rechtskommission vor, dass nur nahestehende beteiligte Personen, die erkennbar am Verbrechen beteiligt waren, eingeschlossen werden sollen. Das ist etwas schwierig, weil man muss zuerst die Untersuchungen durchführen, bevor man wirklich erkennen kann, ob eine Person beteiligt war. Also der Vorschlag der Rechtskommission beißt sich hier ein bisschen ins Hinterteil, um es kurz zu sagen.
Laut Außendepartement EDA hat die Schweiz derzeit Potentatengelder im Wert von über 1 Milliarde Franken gesperrt. Gelder vom ehemaligen kenianischen Machthaber Mobutu Sese Seko über Haitis Ex-Präsident Jean-Claude Duvalier bis hin zum gestürzten ukrainischen Präsidenten Viktor Janukowitsch und seiner Entourage.
Man kann davon ausgehen, dass in einzelnen Ländern diese Gelder, die in der Schweiz versteckt sind, sehr ins Gewicht fallen, dass es sich also um große Beträge handelt, die sehr viel zur Entwicklung der entsprechenden Länder beitragen könnten. Es ist darum wichtig, dass man solche Gelder, wenn der Diktator einmal gestürzt ist, möglichst rasch wieder ins Land zurückbekommt.
Mark Herkenrath ist Finanzexperte und designierter Geschäftsführer von Allianz Süd, der Arbeitsgemeinschaft der Schweizer Hilfswerke. Morgen Vormittag wird das Potentatengeldergesetz im Nationalrat behandelt.
Rabe Info.
Vor 2 Jahren wurde aus einem Kampf um ein paar Bäume in Istanbul ein regelrechter Volksaufstand in der ganzen Türkei. Wegen einem Bauvorhaben sollte der Gezi-Park in Istanbul einem Bau eines Einkaufszentrums weichen. Zuerst begannen einige wenige Bürger und Bürgerinnen, sich den Baggern entgegenzustellen. Plötzlich schlossen sich ihnen Zehntausende an. Die Gezi-Park-Proteste wurden zu einer gesamttürkischen Protestbewegung gegen den autoritären Führungsstil des heutigen Präsidenten Recep Erdogan. Es folgten Wochen der Proteste, die von der türkischen Regierung mit brutaler Gewalt niedergeschlagen wurden, allerdings nicht komplett. Immer wieder flammen sie auf. Nicht zuletzt ist die Gezi-Bewegung mitverantwortlich für das Wahldebakel von Erdogans AKP vom letzten Wochenende. Eine wichtige Rolle im Aufstand spielten die Fußballfans. Die bis aufs Blut verfeindeten Anhänger der 3 großen Istanbuler Clubs verbrüderten sich auf einmal. Mehr hören Sie nun im Radiofeature die Hippie Hools vom Gezi-Park, von Ralf Heck, James Dean und Bob Dylan vom deutschen Blog Football Uprising.
Die 35 Mitglieder der Istanbuler Supportergruppe Çarşı sitzen aufgrund ihrer Beteiligung an der Gezi-Park-Revolte im Sommer 2013 auf der Anklagebank. Lebenslänglich Knast wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und eines Putschversuchs. So lautet zumindest der Vorwurf der Staatsanwaltschaft und die steht klar unter den Fittichen des Erdogan-Regimes. Es ist die Rache eines autoritären Systems auf die wochenlang andauernden Massenproteste vom Sommer 2013. Mit dem Prozess versucht die Staatsführung, den Aufstand, an dem sich mehr als 1 Million Menschen beteiligt haben, zum Werk einer putschistischen Bande und Verschwörern umzudefinieren.
Ursprünglich wurde Çarşı als Unterstützergruppe für den Verein Beşiktaş İstanbul gegründet. Aber die Fanvereinigung steht für weit mehr, als man es gemeinhin von Fußballanhängern erwarten würde. Sie kritisieren Rassismus in der türkischen Gesellschaft, sind gegen Tierversuche, Frauenunterdrückung, den Irakkrieg oder Atomenergie. Fester Bestandteil der 1. Mai-Demonstration und unterstützen sogar die Erdbebenopfer in İzmit und auch die Bergarbeiter beim Grubenunglück in Soma. Im Gezi-Park war Çarşı von Anfang an dabei, berichtet ein Anhänger von der Ultragruppe.
Çarşı ist seit 13 oder 14 Tagen im Gezi-Park und seit Beginn des Widerstandes sind wir dabei. Es ist eine der Gruppen, die Widerstand leistet. Wir haben eine Eigenschaft. Es gibt keine Religion, Rechte oder Linke. Alle machen mit. Eine andere Eigenschaft von Çarşı: wir sind gegen alles. Die Gruppe gibt es seit 31 Jahren.
Çarşı wird fälschlicherweise immer wieder als Anarchistengruppe bezeichnet. Das liegt am eingekreisten A in ihrem Namen. Ein nicht unbedeutender Teil definiert sich tatsächlich so, doch das politische Spektrum ist wesentlich breiter gefächert. Was auch der Schlachtruf deutlich zeigt: wir sind gegen alles. Ein noch größerer Teil erweitert das allerdings mit alles außer Atatürk, so Cem von Çarşı.
Aber manche wissen nicht, was das ein Anarchisten ist. Dann sagen die auch zum Beispiel manche Leute, Çarşı ist gegen alles außer nur Atatürk. Das geht's nicht, das gilt's nicht, mit Anarchistenphilosophie sowas zu sagen.
Mit viel Ironie lässt sich eine Parallele zu der so verhassten AKP ziehen.
Das stört uns, ja, dieses fundamentalistische regierige Bewegungen. Das stört, die sind gegen Freiheit, gegen alles eigentlich, wie wir.
Die politische Ausrichtung der Gruppe wird selbst als heterogen, aber durchaus links eingeschätzt.
Die Kerngruppe, manche echt wichtige Anarchisten gibt es auch bei uns von Kerngruppe. Aber es gibt so, sagt man, so Mix irgendwie. Wie auf der Welt gibt es ideologische Mix. Aber Çarşı ist immer noch mehr links politisch geworden. Mehr immer.
Sevdalı yüreklerde beyaz sürgünler, alayla türkülerle sevdi bu kalpler. Yıldızlar tutuştu siyah beyazlar, başlarımız ağlasın kartal aşkıyla. Beşiktaş seninle ölmeye geldik, Beşiktaş.
Charge-Anhänger sind von Anfang an an den Protesten beteiligt. Kein Wunder angesichts ihres sozialen und politischen Engagements. Und ihr Stadtteil Besiktas ist in der Nähe vom Gezi-Park. Dort ging es am Anfang noch um ein paar Bäume, fasst Otoban von Charge zusammen.
Wir sind hier wegen dem Bedürfnis nach Solidarität mit den Menschen, denen auch Unrecht passiert ist. Das ist das Einzige. Dort drüben, da waren 35 Bäume. Das war unser erster Beweggrund. Wir sind hierher gekommen, als wir gehört haben, dass sie gefällt werden sollen. Zuerst haben 30 Menschen dagegen protestiert. Dann haben andere davon gehört und haben uns unterstützt. Dann sind wir 300 geworden, 600. Und am Abend waren wir hier 1000 Menschen.
Dann ging alles ziemlich schnell. Polizeibrutalität, aber auch Worte wie diese von Premier Erdogan trieben die Leute massenhaft auf die Straße.
Wir werden es nicht zulassen, dass ein paar Plünderer unsere Menschen, unser Volk falsch informieren und somit provozieren. Wir werden das Projekt, Taksim in eine Fußgängerzone zu verwandeln, verwirklichen. Und dort werden wir auch eine historische Kaserne errichten. Denn als die Menschen mich gewählt haben, haben sie gesagt, hier, pass auf unsere Geschichte auf.
Aus den Protesten wurde ein Aufstand gegen die regierende AKP um den damaligen Premier Erdogan.
In den Menschen haben sich einige Dinge angestaut. Wahrscheinlich ging das Ganze so los. Die ersten Mai-Demos wurden abgesagt, dann Reyhanli, dann das Abtreibungsrecht, dann das Alkoholverbot. Die Menschen wollten einer Regierung antworten, die die Körper- und Persönlichkeitsrechte der Menschen angreift. Hey, was ist los? Das ist mein Körper. Dem wollten sie sich widersetzen. Und es gibt nichts Natürlicheres als diese Revolte.
Charge war nicht nur mit mehreren Zelten und Bannern im Park vertreten. Sie schlichteten in Streitsituationen, beteiligten sich an Sprühaktionen am Taksimplatz und kämpften gemeinsam mit militanten, linksradikalen Gruppen an vorderster Front. Aber es scheint noch einen anderen wichtigen Grund zu geben, warum Charge so viele Sympathisanten hat. Sie können singen und das lautstark und fantasievoll.
Heute ist die Situation anders als in Italien der 70er Jahre und der Türkei der 80er. Damals lag es durchaus auch im staatlichen Interesse, die Wut in geordnete Bahnen und damit unter anderem ins Fußballstadion zu lenken. In Zeiten eines gesellschaftlichen Niedergangs folklorisierten die rebellischen Fans in den Kurven die Widerstandslieder der Straße. Heute kann man einen gegenläufigen Trend beobachten. Die neue Kreativität und Wut aus den Kurven hält Einzug in die Protestbewegungen.
Voller Inbrunst trällern nun die Beteiligten bei den Protesten die von Charge komponierten Schlachtrufe aus dem Stadion. Die Lieder halfen den aufständischen jungen Männern und Frauen, ihre Angst vor einer brutal agierenden Polizei zu überwinden. Und viele von ihnen waren das erste Mal in ihrem Leben auf einer Demo.
Die Charge-Anhänger haben aber noch etwas geschafft. Sie brachten viele Fußballfans der unterschiedlichen Clubs, darunter auch zahlreiche Frauen, auf eine riesige Demo gegen das Erdogan-Regime. Der größten, die während des Aufstands überhaupt stattfand.
Und das war alles andere als vorhersehbar.
Denn im Alltag sind sich die verschiedenen Supportergruppen teils spinnefeind. Nicht selten kam es in der Vergangenheit zu heftigen Auseinandersetzungen bis hin zu tödlichen Messerstechereien. Zwar gab es schon vorher freundschaftliche Verbindungen zu den sich als explizit links- und antirassistisch verstehenden Ultragruppierungen. Dazu gehören Tekjumruk, Solacik sowie Vamos Bien. Doch jetzt haben sich viele der in den größeren Fangruppen organisierten Anhänger dem Aufstand angeschlossen.
Istanbul United wurde mit Gezi geboren. Fußballfans aller Clubs gegen die AKP. Die Nachhaltigkeit dieser Entwicklung bleibt abzuwarten. Aber im Moment des Aufstandes zumindest scheint ein gewaltiges Umdenken eingesetzt zu haben. Dabei blieben die Anhänger von Charji wie Otoban bescheiden.
Wir haben uns keine besondere Rolle zugeschrieben. So wie alle hier beteiligen wir uns einfach am Widerstand. Wir machen einfach überall mit. Es gibt hier nicht nur Charji, sondern auch Fenerbahçe-Fans. Dann einige, wenn auch nicht so viele, von Galatasaray und Bursaspor. Fethiye-Schals habe ich auch schon gesehen. Wichtig ist, dass wir Teil dieses Prozesses sind.
Dass Charji zu einer solchen Projektionsfläche wurde, zeigt noch etwas. Das Bedürfnis nach einer anderen Opposition, schreibt Denis Yücel in seinem kürzlich erschienenen Buch Taksim ist überall. Die Gezi-Bewegung und die Zukunft der Türkei.
Obwohl diese These von Yücel durchaus stimmen mag, hat sich allerdings genau darin auch eine deutliche Schwäche der Bewegung ausgedrückt. Sie hat eine Fußball-Supportergruppe zu ihrer Schutzmacht deklariert und versucht durch diese Projektion die eigene inhaltliche Diffusität mehr schlecht als recht zu übertünchen. So spannend die bunte Zusammensetzung der Revoltierenden auch war, so fragil war ihr Bündnis nämlich schon von Anfang an.
Bize sökme zoru baskısı direniyoruz savaşıyoruz yıkılacak sahip diktası.
Im Aufstand gegen die AKP vereinten sich die unterschiedlichsten Akteure. Türkische Nationalisten, kurdische Separatisten, Sozialisten und Queeraktivisten. Durchaus mit Sympathien von großen Teilen der kemalistischen Bourgeoisie bedacht. Aus Angst vor einer Spaltung ging man politischen Konflikten jedoch bewusst aus dem Weg und zelebrierte eine Peace-and-Love-Kultur. Genau in diesem Unvermögen, Streits um unterschiedliche soziale Interessenlagen sowie politische Motivationen auch offen auszutragen, dürfte auch der entscheidende Grund für den Niedergang der Bewegung liegen. Weniger in der gewaltsamen Räumung des Taksim-Platzes, noch kurz darauf des Gezi-Parks.
Die hippiesken Hooligans von Charji haben dabei einen deutlichen Ausdruck der allgemeinen Konfusion dargestellt. Dennoch haben sie es geschafft, eine Einheit herzustellen, wie sie es allwöchentlich auch in ihrem Stadion tun. Durch den Einsatz von Leuchtraketen, bengalischen Fackeln, schön bemalten Bannern durch hüpfende Bewegung und stimmungsvolle Lieder.
Am Beispiel der Türkei hat sich gezeigt, Teile der organisierten Fußballfans sind durchaus in der Lage, die Liebe zu ihrem Verein in eine Leidenschaft für den Aufstand zu transformieren.
Diese durch die Revolte nochmals verstärkte politische Positionierung pro Aufstand und Anti-Erdogan gefällt aber nicht allen Anhängern von Beşiktaş. So gründeten einige AKP-Getreue kurz nach den Gezi-Park-Unruhen eine neue Gruppe mit dem Namen 1453 Kartalare. Die Zahl verweist dabei auf das Jahr der Eroberung Konstantinopels durch die Armee des Osmanischen Reiches. Trotzdem, die Beteiligung der Ultras an dem Aufstand hatte weit mehr Ausstrahlung und das weit über die Türkei hinaus.
Diverse europäische Ultrakreise haben die Revolte und die nachfolgenden Entwicklungen aufmerksam verfolgt. Neben einigen Berichten und Diskussionen gab es beispielsweise von den Borussia Dortmund-Anhängern am dritten Spieltag der diesjährigen Bundesliga-Saison eine große Solidaritätsbekundung für die Ultras am Bosporus. Auf dem Banner stand: Charji Ultras, euer Weg führt über den Kampf. Gebt niemals auf. Freiheit für die Ultras, auch in der Türkei, stand dort auf Türkisch in großen Lettern. Und auch die Trinker aus dem Kiez meldeten sich mit einem Transparent zu Wort, ihrer eigenen Plörre überdrüssig. Für dich ein Aydan, für uns ein Efes. No pasaran, Solidarität mit Charji.
Wie der Prozess gegen die Mitglieder von Charji ausgehen wird, bleibt abzuwarten. Ohne Zweifel haben organisierte Fußballfans in den gegenwärtigen Revolten eine bedeutende Rolle gespielt. Ob bei den Gezi-Protesten in der Türkei, aber auch in Tunesien und Ägypten. Teile der Ultras haben schon bewiesen, dass sie ihr ewiges Gerede, mein Verein, meine Stadt, meine Gruppe, hinter sich lassen können. Zumindest für den Moment. In den kommenden Aufständen wird sich dann noch herausstellen, ob sie ihre inneren Widersprüche auch längerfristig überwinden können.
Sie hörten das Radio-Feature «Die Hippie-Hools» vom Gezi-Park, vom deutschen Fußball-Fanblog «Football Uprising». Produziert wurde das Feature von Ralf Heck, James Dean und Bob Dylan.
Radio-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe-Info vom 9. Juni. Weiterführende Links zu unseren heutigen Themen, zum Beispiel zum eben genannten Fußball-Blog, sowie sämtliche Infosendungen als Podcast finden Sie auf rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info hören Sie morgen Mittwoch wieder wie gewohnt um 11 Uhr vormittags. Beigetragen zu dieser Sendung haben Wilmar All und der Fußballblog Football Uprising. Am Mikrofon verabschiedet sich Lucia Vasella. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.